Noch stand Pfarrer Schwarz mit dem Rücken zur Kirchengemeinde, hatte das aufgeschlagene Missiale Romanum vor sich und murmelte leise vor sich hin. Die Worte waren wie der zaghaft erwachte Trommelwirbel für ein großes Finale. Dann drehte sich der Pfarrer der Kirchengemeinde zu und stimmte ein Lied an.
Ita Missa est, Halleluja, Halleluja.
Die mächtige Stimme des Pfarrers hallte durch das neue Kirchenschiff und ein ergriffenes Kribbeln durchzog Jakobs Körper. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexen, Teufel und Kanonen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Herzlich willkommen in diesen Podcast, liebe Zuhörer, und hallo Markus, und ich freue mich auf die neue Sendung.
Ja, genau. Wir haben jetzt gerade gehört, wieder mal ein kleiner Ausschnitt aus deinem Buch, und da ja auch spielt ja die Kirche in dieser Zeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vielleicht hol uns nochmal so ein bisschen ab. Warum war Kirche damals so mächtig?
Das hatte viele Gründe. Die Priester galten ja viele Jahrhunderte als die Gelehrten. Sie kontrollierten das Wissen. Sie waren ja lange Zeit die einzigen, die schreiben, lesen konnten. Dann kam natürlich Adel noch dazu. Und doch in erster Linie kontrollierten die Kleriker das Wissen, und von der Kanzel aus kontrollierten sie die Köpfe. Mhm. Das war die wichtigste Institution für die einfache Bevölkerung. Und in fast jedem Dorf gab es einen Pfarrer, der den Menschen sagte, wie zu leben war. Man könnte durchaus auch von Gehirnwäsche, von Brainwash vielleicht sprechen. Und mit Frömmigkeit hatte der wirkliche Glauben aber manchmal oder vielleicht schon immer öfters gar nichts mehr zu tun. Der Ablasshandel war ja ein gutes Beispiel. Es musste ja nur gut argumentiert werden.
Genau, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. War ja so ein großer Spruch. Ja.
Richtig, und die Menschen glaubten das. Und viele vom Adel hatten ihren Hofprediger, und der hatte starken Einfluss auf die Fürsten. Mhm. Und der Aberglaube und der Glaube, das waren elementare Bestandteile des Lebens. Der Glaube an Gott war selbstverständlich. Und die Kirche war ja Gottes Vertreter. Das Wort Gottes durch den Mund der Kleriker, das war zu achten. Die Pfarrer hatten immer ein Argument. Für schlechte Zeiten waren natürlich die Sünde und der Teufel verantwortlich. Und für die guten Zeiten natürlich Gott. Und viele Geistliche waren auch zeitgleich weltliche Herrscher. Die Fürstbischöfe zum Beispiel waren gleichzeitig auch Landesherren, hatten oft eine eigene Armee, um ihre Interessen durchzusetzen, wie beispielsweise unsere Fürstbischöfe in Würzburg und in Bamberg.
Stimmt.
Und die Kirche nutzte natürlich ihre wirtschaftliche, ihre militärische und ihre politische Stärke. Wer die Kirche in Frage stellte, war schnell als Ketzer gebrandmarkt.
Oder als Hexe verdächtigt, genau. Hat man auch schon.
Oh ja, genau.
Kommen wir zum Dreißigjährigen Krieg. Wir wissen, dass der Krieg ja wegen Konfessionsstreitigkeiten ausgebrochen ist. Da haben wir schon drüber gesprochen. Doch Martin Luther veröffentlichte ja 100 Jahre vorher so ungefähr seine 95 Thesen und weitere kritische Schriften und spaltete damit vielleicht ungewollt die Kirche. Warum kam es dann nicht eigentlich schon viel früher zum Krieg?
Also es kam zu mehreren Kriegen und Aufständen. Denke an die Bauernkriege ab 1524. Der Schmalkaldische Krieg beispielsweise 1546 bis 47, der ist sehr bekannt. Punktuell entflammten immer wieder die Aufstände, die alle doch brutal niedergeschlagen wurden. Die Bauern hatten auf Dauer keine Chance gegen Klerus und Adel. Denn der hatte Geld, er hatte Soldaten, Waffen, und war den Bauern, die nur mit Dreschflegel und mit Mistgabel ausgerüstet waren, den waren die natürlich weit überlegen. Aber es gab auch schon vor Luther religiös motivierte Konflikte. Den Kirchenkritiker gab es auch schon vor Luther.
So wie Jan Hus zum Beispiel, den wir auch schon mehrfach angesprochen haben.
Ja, und der Jan Hus, der lebte nochmal 100 Jahre vor Luther. Und die beiden waren aber bei weitem nicht die einzigen. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte immer kommerzieller, entwickelte sich zu einer wirtschaftlichen und politischen Macht. Und spätestens ab dem 12. Jahrhundert gibt es nachweisliche Kirchenkritiker. Ihre Argumente waren immer ähnlich. Die Kleriker sollten auf Luxus und Pomp verzichten, stattdessen in Demut und Armut leben, so wie die Bibel es vorgibt. Vor allem wurde auch das ausschweifende Leben einiger Bischöfe angeprangert. Doch die Kritiker, die wurden schnell mundtot gemacht.
Das hieß in vielen Fällen Scheiterhaufen.
Ja, genau. Die Nestbeschmutzer wurden als Ketzer hingerichtet. Mhm. Natürlich, man wollte sich jetzt nicht seine eigene Geschäftsgrundlage nehmen lassen. Man wollte sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Trotzdem hatten die Kritiker, auch nachdem sie hingerichtet waren, oft eine Fangemeinde. Deswegen kam es immer wieder zu Aufständen und kriegerischen Auseinandersetzungen.
Dann gab es aber 1555 ja den Augsburger Religionsfrieden. Hätte damit nicht eigentlich dann auch Ruhe einkehren müssen?
Ja, das tat es wohl auch vorerst. Und die Hauptaussage in diesem Abkommen lautet ja, der Landesherr bestimmt die Konfession.
Klingt ja erstmal vernünftig.
Ja, doch es ging nur um den lutherischen und den katholischen Glauben. Mhm. Die Calvinisten, die Hussiten, Täufer, Zwinglianer, böhmische Brüder, Utraquisten und all diese Randerscheinungen oder der kleineren Abspaltungen, die wurden nicht berücksichtigt. Und ein weiterer Nachteil in diesem Abkommen, wenn ein Bischof oder Abt vom katholischen zum protestantischen Glauben übertrat, verlor er Amt und Besitz.
Ah, okay. Doch in Böhmen, wo der Dreißigjährige Krieg dann ausgebrochen ist, gab es ja eine Sonderregelung. Da haben wir auch drüber gesprochen, diesen sogenannten Majestätsbrief.
Ja, der von Kaiser Rudolf im Jahr 1609 unterschrieben wurde. Und darin wurde dem Adel und den Bürgern Religionsfreiheit garantiert. Die Protestanten durften auch Kirchen bauen. Doch 1618 wurde in Klostergrab und in Braunau wurden die Kirchenbauten, die evangelische Kirchenbauten, von den Katholiken zerstört. Denn die Katholiken behaupteten, diese Kirchenbauen seien illegal. Mhm. War natürlich klar, dass hier ein Riesenkonflikt entstand und die empörten Protestanten zogen daraufhin in die Prager Burg.
Und damit kam es dann zum Prager Fenstersturz.
Und zum Aufstand in Böhmen. Und die protestantischen Stände, die Mehrheit im Land, wollte die Gängelei der katholischen Regierung nicht mehr länger hinnehmen.
Welche, oder die Stände, das war nochmal was?
Ja, also das wurde aufgegliedert in Böhmen in die drei Stände. Das war der Adelsstand, der Ritterstand, der Bürgerstand. Und die Ständevertreter schlossen sich zusammen gegen die katholische Knechtschaft und zum Aufstand.
Ja, dann war ein Aufstand, der quasi ja ganz Europa, auch wenn es nur in Böhmen losging, in Brand setzte. Doch der dauerte allerdings ja gar nicht allzu lang. 2,5 Jahre später, 1620, wurde der Aufstand am Weißen Berg ja durch eine Schlacht beendet. Mhm. Es war ein vollkommener Sieg eigentlich für die Katholiken. Ferdinand, inzwischen Kaiser, wurde wieder böhmischer König. Seine erste Amtshandlung war klar die Aufhebung des Majestätsbriefes. doch damit hat er dann eigentlich alles erst... Dann hatte er eigentlich gewonnen, was es zu gewinnen gab. Der 30-jährige Krieg hätte also eigentlich ein 2,5-jähriger Krieg ja sein können. Warum war es mit der Zerschlagung dann nicht gleich auch zu Ende?
Das ist eine gute Frage. Ferdinand war der große Sieger. Die aufständischen Führer wurden hingerichtet, ihr Land und Vermögen unter den katholischen Mitstreitern aufgeteilt. Mhm. Es war wohl so, dass Ferdinand das Momentum nutzen wollte in seinem Reich, um die Rekatholisierung weiter voranzubleiben. Vielleicht auch, um den Pfalzgrafen Friedrich zu strafen, also der Winterkönig, der quasi den König Ferdinand da vom Thron gestoßen hat, für kurze Zeit, für einen Winter eben. Und die katholische Armee setzte sich dann von Böhmen aus Richtung Westen in Bewegung. Aber eine ganz interessante Sache, denn schon im Sommer 1620, also vor der Schlacht am Weißen Berg, setzte sich der Spanier Spinola mit seiner Armee in Bewegung von den Niederlanden aus, um die Pfalz einzunehmen. Und daran sieht man schon, dass es schon, das war vielleicht ein abgekartetes Spiel. Und aus der böhmischen Sache wurde ja mit dem Kriegseintritt der Spanier eine europäische Sache. Und die Habsburger, zu denen ja auch Spanien gehörte, hatten schon vor dem Sieg am Weißen Berg vor, den Krieg nach Deutschland auszudehnen. Und aus einem reinen Glaubenskrieg wurde dann zugleich auch ein Krieg der Machtpolitik.
Okay, ja, und dann kam ja sogar noch Dänemark ins Spiel.
Ja, genau. Dann etwas später, ein paar Jahre später, also Dänemark war der protestantische Nachbar, unterstützte dann ab 1625 die weit unterlegenen Protestanten im Reich. Und ich denke, der hat das nicht nur aus Nächstenliebe getan, sondern er wollte einfach eine zu starke Machtausübung des katholischen Kaisers verhindern. Und also König Christian, der Dänenkönig. Und er wollte seine eigene Macht in Norddeutschland ausbauen, vor allem an der Elbe und am Weser, an der Weser. Es gab also ein ständiges Hin und Her. Und auch von den Kriegsschauplätzen, mal hatte die katholische Seite die Oberhand, ein anderes Mal die protestantische. Und dann, als die Katholiken wieder alles in der Hand hatten, dann griff dann ein paar Jahre später, 1630, der schwedische König Gustav ein. Und offiziell wollte er die protestantischen Fürsten schützen, der Löwe aus Mitternacht, das ist sein Spitzname. Doch er wollte auch die Sicherung seiner Ostseeherrschaft gegen die Habsburger. Also es sind auch immer wieder, erkennt man, eigene Interessen, die dahinter stehen.
Ja, klar. Und dann hat ja sogar, jetzt haben wir Dänemark im Norden, Spanien, die Habsburger im Süden ja mit unterstützt haben. Ja, und dann kam auf einmal Frankreich ja auch noch mit dazu.
Ja. Das katholische Frankreich bis für die Protestanten 1635 ein, um zu verhindern, dass die Habsburger zu mächtig wurden.
Also war es dann am Ende eigentlich tatsächlich kein Krieg mehr um Gott oder um irgendeine Konfession, sondern wieder mal nur um Macht und Einfluss.
Ja, am Anfang stand der Glaube. Am Ende das Gold. Die Religion war nur ein Vorwand. Das kann man darüber spekulieren, wie stark waren das Machtinteresse schon von Anfang an da. Also kann man nur erahnen.
Und wie kam es dann irgendwann zum Ende des Krieges?
Die Kriegstreiber erkannten wohl, dass keine Seite gewinnen konnte. Das Reich und die Kriegsparteien waren erschöpft. Sie waren wirtschaftlich am Ende. Der Handel kam ja teilweise zum Erliegen. Große Landstriche wurden nicht mehr bewirtschaftet, weil es nicht mehr genug Bauern gab. Die Kriegstreiber haben ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Krieg kostet schon immer viel Geld und davon war ja nichts mehr da. Doch die Friedensverhandlungen, die zogen sich über 4 Jahre hin. Also erst 1648 kam es zu dem berühmten Westfälischen Frieden.
Wahnsinn. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man darüber redet, welcher Irrsinn da so dahinter steckt und was das so mit sich gezogen hat. Aber lass uns beim Ende bleiben. Welche Einigung hat man dann damals erzielt?
Also die dritte große Konfession, der Calvinismus, wurde anerkannt und die Besitzverhältnisse in den Religionszugehörigkeiten auf den Stand von 1624 festgelegt. Dann Frankreich erhielt Elsass, Schweden, Vorpommern und Bremen und Wismar, die Niederlande und die Schweiz wurden als unabhängige Staaten anerkannt. Die Habsburger verloren ihre Vorherrschaft im Reich. Die Idee eines gesamteuropäischen katholischen Kaisertums war für immer begraben.
Okay, ja. 30 Jahre Krieg, angefangen alles wegen Glauben, wegen Konfession und dann auf einmal beendet wegen Erschöpfung. Ja. Am Ende tatsächlich ein komplett zerrissenes Land, ausgeblutet, entvölkert, so viele Menschen wirklich gestorben, wahrscheinlich auch traumatisiert. Und vielleicht die Erkenntnis, wenn Religion und Macht sich mischen, verliert am Ende immer der Mensch. Das ist ja was wir leider bis in unsere heutige Zeit immer noch haben.
Ja, und das macht mich tatsächlich wütend. Und unsere Regierungspolitiker, die scheinen nichts aus der Geschichte zu lernen. Damals waren die Scharfmacher der Glaube, heute ist es die Ideologie. Gier und Macht spielen wie damals eine zentrale Rolle. Und auch die Propaganda ist die gleiche. Das deutsche Volk wird wieder auf Kriegstüchtigkeit eingestimmt. Markus, das macht mir Angst.
Ja, tatsächlich. Da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, wenn man so alles sieht. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, die einem dann auch wieder Hoffnung machen. Aber insgesamt aktuell ja keine richtig guten Zeiten. Und vielleicht leben wir tatsächlich schon sehr, sehr lange in dem Glauben, dass Krieg dass wir nicht mehr einen Krieg direkt an der Haustür erleben müssen, aber wie wir sehen, es kommt ja doch immer wieder immer näher.
Ja, leider.
Ja, damit sind wir für heute tatsächlich schon am Ende der Folge. Ein bisschen nachdenkliche Folge jetzt zum Schluss auch. Beim nächsten Mal treffen wir uns zum Thema, was, also ich glaube, tatsächlich oder hoffentlich nie wiederkommen wird, nämlich das Thema Hexenverfolgung.
Oh ja.
Ja. Also okay. Natürlich wird man vielleicht heutzutage gibt es auch Leute, die noch denunziert werden, die verfolgt werden, vertrieben werden, klar. Aber so wie es damals abgelaufen ist, ich glaube, das, was du uns da zeigen wirst, da hat hoffentlich die Menschheit daraus gelernt, das wird es nicht mehr geben.
Das ist nur zu hoffen. Und die Hexen, da kann man wirklich nur von vor 400 Jahren den Irrsinn der Menschen oder des Adels und der Kleriker sehen, mit welcher krankhaften Ideologie, mit welchen krankhaften Gedanken, die wirklich die Menschen verfolgten.
Ja, ich bin gespannt, was du wieder zu zusammenschreibst, was du zu berichten hast. Ich fand es eine sehr aufschlussreiche Folge, heute ein bisschen mit Zusammenfassung aus dem, was wir die letzten Zeit schon hatten, eingestimmt von einem tollen Gesang und wieder einem kurzen Auszug. Das war's für die Folge Hexen, Teufel und Kanonen. Ich danke dir, Matthias, für die Einblicke und ja, sag, bleibt spannend und bleibt dabei.
Vielen Dank, Markus. Und dann Grüße und schönen Tag noch an die Zuhörer.
Genau.